Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk. Herzlich willkommen zu Kultur laut, Fest und Spiele, dem Podcast der Sommerspiele Melk. Heute mit Viktoria Sedlacek und Lukas Weinberger. Alexander Hauer begrüßt euch beide sehr herzlich.
Dankeschön.
Hallo, Dankeschön. Hallo.
Und auch alle ZuhörerInnen. Ihr seid Mitglieder des Ensembles von Simply the Best in der Schikaria, unserer Musikrevue. Viktoria, du bist das zweite Mal hier. Du warst
genau.
Voriges Jahr schon bei uns. Und es war vollkommen klar, dass du wiederkommen musst, weil du uns Energie und deiner Strahlkraft und allem, was du uns gezeigt hast, so begeistert hast. War es für dich schwierig, noch was zuzusagen? Verspreche ich jetzt nicht.
Nein, kann ich auch wirklich jetzt ganz ehrlich antworten. Nein, was nicht, weil ich wirklich fast gehofft habe oder mich sehr gefreut habe, dass du mich quasi nochmal dabei haben wolltest, weil ich es letztes Jahr ein wunderschöner Auftakt auch für mich war. Es war jetzt mein allererster Job direkt nach der Uni, weil ich letztes Jahr abgeschlossen habe an der MUG in Wien. Und quasi ich dann direkt mit den Sommerspielen so in den Beruf auch so übergehend von Bachelor-Show zu den Sommerspielen starten durfte. Und das war für mich ein wahnsinnig schöner Einstieg in die Berufswelt, sage ich mal. Und dadurch, dass ich es letztes Jahr so schön fand, dachte ich mir, muss ich wieder zusagen und freue mich, dass es geklappt hat und dass ich jetzt nochmal da bin.
Ja, das Schöne ist ja, dass man hier, glaube ich, wirklich sehr schnell zu einem Ensemble wird. Ich glaube, Lukas, dir ist es auch so gegangen, du bist das erste Mal hier. Aber wie man so schön sagt, das ist ein Plaudern. Du bist aus Bayern, da kennt man vielleicht ein
bisschen. Doch, ja, sicher. Ja, doch.
Wie geht's dir hier im Ankommen?
Sehr gut. Also ich meine, das war wirklich schon der erste Probentag, deine Begrüßung und so. Man hat einfach gespürt sofort, das ist wirklich eine tolle Energie, eine tolle Stimmung einfach und einfach ganz, ganz liebe Menschen. Finde ich, das war wirklich vom Probentag 1 eigentlich schon klar. Und dieses Format eben ist sehr besonders, was man wirklich sonst nicht findet, so auf dem Musiktheatermarkt, finde ich. Und deswegen finde ich das auch gerade so großartig. Und für mich war das ganz spannend, weil man eben nicht immer das macht, was man sonst immer macht, sondern es schon was anderes ist.
Zum Format kommen wir gleich nochmal. Viele unserer Zuhörerinnen haben ja gar nicht so oft so das Gespür oder auch das Wissen, was ihr alles leisten müsst. Auch ich denke mir immer wieder, ihr habt einen Mega-Job, nämlich auch der erste Teil, wenn ihr nicht auf der Bühne seid, zieht ihr euch um oder singt aus dem Off. Das Gleiche betrifft eigentlich auch die Musiker. Ich habe das letzte Mal unserem Schlagzeuger, dem Jakob, zugesehen und meinte, diese 50 Nummern spielen, das ist wirklich ein Workout, was du da hinten machst. Mhm. Aber auch wenn wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, möchte ich einen Schritt vorher noch anfangen, weil ihr seid ja beide zu uns gekommen, ohne dass wir euch kannten, ohne dass wir eine Erfahrung hatten, sondern wirklich, wie es sich so schön gehört, über eine Audition. Mhm. Viktoria, du hattest es vorher relativ schwierig, weil wir in einem ganz trockenen Raum waren. Wir haben es als Sängerinnen wirklich schwer gemacht, einfach auch brillieren zu können. Trotzdem war es klar. Wie geht man, dass du zu uns kommen musst, wie geht man mit Auditions um? Also was heißt das? Wie ist dieses Gefühl, man geht hin, wie geht man auch mit Absagen um? Was bedeutet das, die ganze Zeit sich vorstellen zu müssen?
Ja, also ich sage jetzt ganz ehrlich, ich glaube, da kann mir wahrscheinlich jeder Kollege oder Kollegin in diesem Beruf zustimmen. Es ist, glaube ich, nicht der angenehmste Teil des Berufes, die Auditions. Also die können auch total schön sein, können auch super Erfahrungen sein, aber klar, natürlich so, man kriegt nicht immer eine Zusage, das ist logisch, manchmal gibt es auch Absagen, was ganz klar ist und zum Beruf dazugehört, aber trotzdem muss man damit lernen, auch umzugehen, auch das richtig einschätzen zu können, das zu verkraften, jetzt ganz blöd gesagt.
Du bist ja relativ abgebrüht, aber du hast vorhin gerade gesagt, du hast im letzten Jahr deinen Abschluss gemacht.
Ja.
Wird man da in der Ausbildung irgendwie auch vorbereitet drauf?
Auf Audition, meinst du jetzt so generell?
Oder wie geht man mit Zu- und Absage um?
Learning by doing. Ich glaube, man muss es wirklich mal spüren, man muss es hinter sich bekommen, muss einfach, also das sagen sie ja auch in der Uni uns, einfach mal wirklich Auditions machen, um diesen Prozess zu machen, um da mal reinzukommen. Und trotzdem ist nie, würde ich jetzt mal behaupten, eine Audition eine verlorene Audition. Denn selbst wenn man eine Absage bekommt, hat man trotzdem meistens irgendwas daraus gelernt. Was kann ich besser machen beim nächsten Mal? Was können für bessere Umstände vielleicht sein oder nicht sein? Umso schöner, wenn man dann zum Beispiel wie hier in Melk dann in meinem Fall dann letztes Jahr die Freude hatte, eine Zusage zu bekommen. Natürlich sind das die noch schöneren Auditions. Eh klar, wenn es mit einem guten Ausgang, jetzt sage ich jetzt mal, auch noch beendet wird, das Ganze. Genau, ja, ich glaube, allgemein, puh, ich tue mir schwierig, das in so ein konkretes Wort zu fassen oder so, wie man damit umgeht. Ich glaube, jeder geht anders damit um mit Auditions und es ist wirklich so ein Learning-by-Doing-Prozess.
Wenn ich war ja mal erschrocken und jetzt, ich war bei dir, Lukas, war ja nicht dabei, weil ich selber krank war und da hatten wir eine ganz lange Audition. Mhm. Wir haben auch überraschend viele genommen, also es sind wirklich, war auch ein ganz, ganz hohes Niveau. Ich war einmal extrem erschrocken, wie eine Kollegin reinkam und quasi das Kreuzchen am Boden gesucht hat und gesagt hat, wo darf ich mich hinstellen, damit ich mein Lied singen darf und dann muss ich eh schon wieder gehen. Magdalena und Gerald haben ja bei uns als musikalische Leiter immer so den Impetus, mit euch wirklich zu arbeiten, dass man auch bei der Audition schon was mitbekommt. War das überraschend für dich? Oder wird das mehr State of the Art?
Die Auditions generell,
dass man miteinander arbeitet oder dass man nicht nur produzieren muss.
Ach so, ich finde, das ist schon seltener bei Auditions. Es ist eher, wenn man schon quasi bei großen Produktionen zum Beispiel im Finale schon ist, wo wirklich die letzten 20 dann sind, da wird schon gearbeitet. Aber am Anfang, ist so meine Erfahrung, wird meistens noch nicht so viel gearbeitet, außer es sind vielleicht kleinere Produktionen, wo auch weniger TeilnehmerInnen dabei sind. Aber das hat so angenehm gemacht, finde ich, bei euch bei der Audition, weil einfach man hat viel gezeigt von sich. Ich habe wirklich 4 Lieder oder so gesungen. Und die Chance hat man ja meistens gar nicht. Meistens singt man ein Lied und dann wird sofort entschieden, passt der zu uns oder nicht. Obwohl man gar nicht so viel, also finde ich, oft von sich zeigen kann, was man für Farben hat und was man noch in sich hat. So, das ist so meine Erfahrung.
Ich möchte einen Begriff gleich aufgreifen, den du jetzt gesagt hast, das mit dem Zeigen von Farben. Weil das hat mir manche, also es geht mir wieder besser damit, aber da hatte ich wirklich manchmal meine Probleme. Auch mit diesem Genre, mit diesem musikalischen Unterhaltungstheater, jetzt erst recht, wo man so große Produktionen spielt, die international laufen, wo oft die Persönlichkeit von euch vollkommen zweitrangig ist. Weil einfach, man muss funktionieren, ob es A oder B spielt, es muss so ausschauen, wie es ausschaut.
Ja.
Also auch fast eine Austauschbarkeit. Was ich ja furchtbar finde, weil man ja diesen Beruf macht, weil man Persönlichkeiten hat und lustigerweise in London oder in Amerika geht man ganz anders auch mit dieser Persönlichkeit um. Was heißt das auch immer so, also wie zeigt man Farben, auch wenn man so in einem Korsett drinnen ist?
Ja, das ist immer die Frage, wie viel halt vorgegeben ist von oben. Es gibt schon so Produktionen, wo wirklich natürlich die Kostüme sind immer gleich, und die Regie ist meistens die gleiche, aber man kann trotzdem innerhalb dieses Korsetts sich schon bewegen. Und dann gibt es wirklich so Produktionen wie Disney, wo es schon extrem ist. Also wo der Spielraum sehr, sehr gering ist. Und ich glaube, das ist wirklich eine Typsache, auch als Darstellende, wie sehr man damit klarkommt eine längere Zeit. Manche kommen damit besser klar, manche finden das schwieriger.
Das ist ja sogar so absurd, dass mein Kollege Werner Auer aus Staats hat gesagt, dass er den Cast oft absegnen lassen muss. Also, dass der Verlag bekannt gibt, wer mitspielen darf. Und das kenne ich vom Theater gar nicht. Also vom Sprechtheater. Und das ist auch etwas, was wir hier ja bewusst auch anders machen wollen. Und ja, sehr mit euch lebt. Diese Stücke sind, finde ich, wirklich total unverwechselbar, die wir hier bringen, weil sie auf euch zugeschnitten sind. Also Lukas, dir habe ich eh gesagt, das singst du gar nicht, aber alleine, wie du eine Kiste über die Bühne schiebst, das geht mir das Herz auf, weil du so eine Slapstick-Nummer damit spielst. Das können viele andere gar nicht. Dafür sind andere wieder meisterhafte Tänzerinnen, wie du zum Beispiel auch. Und diese Kombination von Spiel, Musik, Tanzen, auch von dieser Konditionsleistung, die ihr hier habt. Und gehen wir vielleicht gleich auf dieses Format, weil für die Zuhörerinnen, die vielleicht noch nicht bei uns waren, die Musikrevue versucht bei uns eine Geschichte zu erzählen, ohne dass es Zwischentexte gibt. Die Zwischentexte sind ja oft wirklich eher mäßig in vielen Bereichen. Dann ist es oft auch spannend, weil man einen internationalen Cast hat, die die Sprache oft gar nicht beherrschen, in der die Zwischentexte sind, aber das ist ja auch in der Operette so. Und hier versuchen wir die Geschichte mit unglaublich vielen Liedern zu erzählen, weil jeder Song die Geschichte weiterentwickeln muss. Und hast du schon mal gezählt, wie bei wie vielen Songs du mit dabei bist? Es werden von 25 nicht viel abgehen wahrscheinlich, bei denen du mitsingst, Victoria.
Puh, ich habe es jetzt tatsächlich nicht gezählt, aber ich glaube, es sind also sicher über die Hälfte. Ich glaube, so drei Viertel oder zwei Drittel.
Ich glaube, ich...
25
ja, schon ungefähr.
Ich glaube, ich habe mal geschaut,
dass geschaut?
Haben wir, wie viele Lieder haben wir? 46?
Ja,
offiziell.
Also es sind 50 Lieder.
Genau, und ich glaube, ich bin in 10 nicht dabei.
Ja.
Also auch nicht, da singe ich auch Backstage dann nicht. Aber es sind, glaube ich, 10 Lieder, wo ich
ja
nicht,
und
sonst
ja
bin ich in jedem eigentlich.
Und das ist ja vollkommen ungewöhnlich, ja.
Schon ungewöhnlich.
Ja.
Das reicht auch wie dem,
ja.
Was macht es das Solieren, auf das wird man ja hinausgebildet, ja. Aber plötzlich auch dieses extrem viele Ensemble-Vocals, ja. Also der Hupsi, der Gerald Huber-Weiderbauer, als Bauchklangmensch kommt ja auch noch dazu von der Vokalmusik, hat euch natürlich viele Ensembles gesetzt mit der Magdalena gemeinsam. Ich bin ja ein alter Chorverfechter. Ja, ich glaube auch, dass man im Chor singen fast das meiste lernt, weil es ist klar, wann muss ich da sein und wann muss ich einfach das Maul halten. Wann bin ich nicht gefragt. Was macht für dich, machen wir so, was macht für dich, Victoria, den Reiz von diesem Format aus?
Also weil du Chor gerade angesprochen hast, eben, also Gott sei Dank hatte ich da, würde ich sagen, in der Uni auch Gott sei Dank viel Chorgesang und Ensemblegesang, weil das ja natürlich, also ich habe Musical studiert, um das mal so zu sagen, eben das ja auch ganz wichtig ist. Und deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass ich hier in der Revue auch so wahnsinnig schöne Chorarrangements singen darf, weil echt Hupsi und Magdalena das auch so schön mit diesen vielen Mehrstimmigkeiten einfach teilweise so raffiniert und so wunderschön ausgearbeitet haben von bekannten Songs, die man kennt, aber dann zusätzlich haben sie dann so ihren eigenen Touch mit diesen Mehrstimmigkeiten und Arrangements und so nochmal so ein, ich sag so, ja, die Kirsche aufs Schlagobershäubchen draufgesetzt und das ist einfach cool und ich habe auch tatsächlich eben, ich komme so sehr so vom Musical und von der Operette auch durch die Revue auch letztes Jahr schon so ganz viele neue Musikstile auch so für mich entdeckt, kennengelernt. Ich bin total ein Fan von Austropop geworden seit letztem Jahr. Ich singe das total viel jetzt mittlerweile auch und höre das auch total gerne. Und ich bin einfach davor nicht so wahnsinnig viel Kontakt einfach mit diesem Musikgenre gekommen, weil ich eben mehr jetzt doch die klassischen Musical-Nummern und Operetten in der Ausbildung gesungen habe. Und ich finde das total cool, was ich jetzt meinen Musikgeschmack und meine Stilistik, auch was ich auf der Bühne jetzt schon mal auch gesungen habe und gern singen, sich tatsächlich sehr erweitert hat seit letztem Jahr, was sehr schön ist.
Lukas, das Spannende für dich an diesem Format?
Ja, das Spannende, also ich meine, Theater ist ja immer Teamwork, aber ich finde, in so einem Format ist es halt wirklich extrem, weil wir so eine sehr kleine Gruppe sind und wirklich halt in jeder Nummer eigentlich alle zusammen, nicht immer natürlich, aber fast immer zusammen sind und das finde ich das Besondere, man wächst als Gruppe auch ganz schnell zusammen und eben auch diese musikalische Diversität, also von den Stilen, von den Epochen, es ist großartig, finde ich. Und es ist ja selten, dass man eben so die Möglichkeit hat, so viel musikalisch zu machen und so viel Unterschiedliches auch an einem Abend.
Ja,
also ein Musical hat natürlich so um die 20 Lieder, wo du vielleicht dann in 10 dabei bist oder so, und das ist natürlich schon eine andere Nummer.
Jetzt habe ich das letzte Mal bei euch auch irgendwie so nebenbei gehört. Ihr spielt jetzt hier relativ viel auch, also man spielt 3 bis 4 Vorstellungen die Woche. Ist in sehr vielen drinnen, in sehr vielen Nummern, wie ihr es erzählt. Wie geht man auch mit der Kondition um? Ich habe, glaube ich, das letzte Mal gehört, dass irgendwer von euch gesagt hat, werden wir wirklich gut auf diesen auf diese Beanspruchung, erst recht jetzt auch hier mit dem Wetter, manchmal ist es kalt, dann ist es wieder heiß, werden wir wirklich gut darauf vorbereitet? Oder lasst ihr euch auch noch coachen? Wie pflegt ihr euch und eure Stimme und eure Energie? Weil das ist ja wirklich, das schaut alles so locker flockig aus und man glaubt gar nicht, dass ihr arbeitet, weil es nur 4 Stunden am Abend sind oder dergleichen. Und es ist aber trotzdem wirklich Schwerarbeit. Wie trainiert ihr? Wie pflegt ihr euch? Wie geht ihr auch mit einer angekratzten Stimme um? Hat man Sorge?
Sorge habe ich nicht, aber natürlich Open Air ist immer eine andere Geschichte, finde ich, wie wirklich im Theater, wie Indoor. Aber ich brauche auf jeden Fall viel Schlaf. Das kenne ich von mir einfach. Meine Stimme braucht viel Schlaf und ich merke das, ob ich 5 Stunden Schlaf oder 8 oder 9. Und ich gehe schon 2-mal im Monat mindestens zum Gesangsunterricht auch. Es ist halt einfach Muskeltraining trotzdem. Also Stimme ist wirklich ein Muskel, der viel aushält, aber wenn man natürlich das nicht immer optimal einsetzt, so, dann ist er natürlich auch müde, der Muskel. Und dann muss man halt schauen, gerade bei so einem Pensum, dass man da auch auf sich schaut und da auch, es ist ja ein, Gesangsstunden sind ja auch ein Training. Das ist wie wenn ich ins Fitnessstudio gehe, das ist ein, ich schaue an, wie ist es und was kann ich gerade machen, was ist vielleicht nicht so optimal aktuell und ja. Eben, also es gehört schon mehr dazu, als ich komme einfach am Abend, spiele die Show und fahre wieder heim.
Ja. Ich war ja, wie ich mal verlebe, vor, glaube ich, 20 Jahren, noch länger in Kiel gemacht habe, war ich vollkommen überrascht, dass der erfahrenste Opernsänger, wo du jetzt gespielt hast, ganz regelmäßig noch Gesangsunterricht nimmt und wirklich gebeten hat zu sagen, darf ich bitte 10 Tage vor der Premiere nochmals zu meinem Lehrer nach Würzburg fahren. Er ist 1000 Kilometer gefahren. Ja? Also insofern, wie geht es dir mit dieser Beanspruchung? Wie schonst du dich? Oder wie, nicht schonst du dich, sondern wie pflegst du dich?
Ja, dann eher, wie der Luca sagt, dass man muss einfach wirklich energetisch schon haushalten. Also dass man halt wirklich eben schaut, dass man auf genug Schlaf kommt, dass man auch an den freien Tagen sich das dann vielleicht nicht zu voll packt, weil man hat dann ja oft, wenn man nicht spielt, dann andere ganz viele To-Do-Punkte auf seiner Liste, ja. Die man auch Büroarbeit, denken dann vielleicht viele gar nicht, gehört auch ganz viel zu diesem Beruf dazu, Mails beantworten etc. etc. Und dass man dann mal so alles, was dann liegen bleibt, dann so Vorstellungstagen auch mal ein bisschen aufholt und trotzdem halt schaut, dass man sich erholt körperlich, aber auch stimmlich. Ich gehe auch wieder, Lukas, sehr, sehr regelmäßig zu meinem Gesangslehrer noch. Ich finde das für mich wahnsinnig wichtig. Auch wenn ich eine neue Show habe wie jetzt, dann erarbeite ich auch die Lieder für das kommende Projekt auch immer wieder mit meinem Gesangslehrer und lasse da drüber schauen und kitzel da die Feinheiten noch raus. Ja, also wahnsinnig schöner Beruf, sage ich immer, wenn mich wer fragt, aber doch auch sehr anstrengender Beruf, finde ich. Genau.
Die Körperlichkeit vom Tanzen auch dazu kommt. Ich sage in diesem Jahr immer so flapsig, die komplexeste Choreografie ist noch dazu die erste Zugabe. Nochmal nicht nur eine Kirsche, sondern ein Kirschbaum auf der Straße, was gesetzt wird. Weil da alleine wegen dieser Nummer muss ich immer reingehen, weil ihr da auch nochmals so ein Feuerwerk abzieht. Hast du dich schon daran gewöhnt, Victoria, dass man einfach auf die Bühne geht oder bist du noch aufgeregt vor jedem Abend?
Puh, also ich glaube, so eine gewisse Grundanspannung, aber die finde ich gut, habe ich immer, einfach so eine freudige Erwartung und dann kommt es natürlich immer sehr auch auf die Tagesverfassung an, eben es gibt auch Shows, wo man vielleicht mal ein bisschen angeschlagen ist gesundheitlich oder ein bisschen müder ist als an anderen Tagen, also je nachdem, wie die körperliche Tagesverfassung ist, würde ich sagen, geht man auch, sage ich, oder ich, relaxter oder mit mehr Spannung in eine Show, quasi um einfach zu schauen, okay, wie kann ich mit meiner heutigen Verfassung das Bestmöglichste rausholen, weil der Zuschauer und die Zuschauerin hat es verdient, immer das Beste zu bekommen. Und deswegen, genau, aber so eine schöne, vorfreudige Grundanspannung gehört für mich zumindest dazu. Genau.
Und bei dir, Lukas?
Ähnlich, ja. Also ich bin jemand, der einen sehr hohen Anspruch an sich selber hat, meistens zu hoch. Und deswegen schaue ich immer, dass die Fehlerchen, die sich vielleicht eingeschlichen haben, die letzten Vorstellungen, dass ich die wieder nachdenke, aha, was ist da passiert, okay, dann schaue ich, dass das heute nicht passiert, so. Und eben, weil ich finde, das Publikum hat wirklich halt verdient, dass es jedes Mal die wirklich die beste Version zu sehen bekommt und nicht, ja, jetzt spielen wir halt heute auch noch und jetzt am Sonntag auch noch und so, sondern ich spiele schon jedes Mal, als ob es die Premiere wäre. Ja. Ich versuche es zumindest.
Voll.
Wobei es ja dann wieder total spannend ist, die Premiere und zum Beispiel die vorletzte Vorstellung zu sehen.
Ein
Stück auch
ja, total.
Ja. Obwohl man komplett genau das tut, was ausgemacht ist. Aber wie es sich auch freispielt, was wie selbstverständlich wird, was dazu kommt, ohne dass es unexakt wird. Oder ohne dass es Vereinbarungen nicht einhält.
Das ist halt das Schöne bei dem Format, dass man wirklich, dass es halt möglich ist, dass man ausprobiert, dass man Details noch findet, dass man Momente mit Kolleginnen findet. Und das ist ja auch nicht immer möglich. Aber das ist schön, dass man einfach eben rumprobiert und deswegen entwickelt sich, glaube ich, auch schön bei uns, weil es halt einfach im Rahmen des Möglichen ist.
Ja. Es gibt ja auch so ein Damoklesschwert, das über uns Veranstaltern, aber auch über euch Darstellenden gibt, ist wirklich auch das Kranksein. Du hast vorher gesagt, Viktoria, manchmal hängt es einfach auch von der Tagesverfassung ab. Wir haben ja hier im Ensemble auch wirklich einige gehabt, die nicht gesund, also der andere würde wahrscheinlich in einem Büro, würde man einfach zu Hause bleiben. Und man kommt in diesem Beruf gar nicht drauf, dass man zu Hause bleibt, weil das schon was gone. Der Vorhang, den es hier nicht gibt, der muss trotzdem hoch. Aber auch so in einem Selbstverständnis, weil wir hoffen natürlich, dass ihr da seid, aber wir können es gar nicht verlangen. Wie hört man da in sich hinein, wie sammelt man auch nochmals diese Energien, um auch wenn man vielleicht ein bisschen angeschlagen ist, nochmals das Bestmögliche zu geben?
Also bei mir ist es dann viel, ich greife dann immer so auf, wenn ich merke, ich bin ein bisschen angeschlagen oder so, manchmal bei einer Show, okay, und ich weiß heute, wird stimmlich vielleicht ein bisschen mühsamer als sonst, dann greife ich einfach auf die Gesangstechnik dann wirklich zurück und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich Gott sei Dank so einen tollen Gesangslehrer in der MUK hatte, der Previn Moore, falls er zuhört, Previn. voll, also dass ich da einfach wahnsinnig dankbar bin, dass ich da einfach doch auch durch die Ausbildung da vorbereitet drauf wurde. Und ich glaube auch wir, Lukas, haben schon mal drüber geredet, ebenso das ganze Werkzeug oder die ganze Technik, die du in der Ausbildung lernst, die kommt dann immer besonders zum Einsatz, sage ich jetzt einmal, an den Vorstellungstagen, eben wo man nicht sich 100% fit fühlt. Und da ist man dann, glaube ich, oder ich auf jeden Fall super, super dankbar, dass ich dann da in meine so Trickkiste oder Toolkiste dann so ein bisschen reingreifen kann.
Das genau. Halt einfach wirklich auch ein richtiger Werkzeug.
Ja, voll.
Kasten, den man braucht.
Voll.
Ein richtiges Handwerk, ohne dass man mit der Hand werkt. wie geht's dir mit kritischen Situationen?
Eigentlich genau so ist halt die Frage immer, wie krank man ist natürlich. Ne? Wenn es natürlich, wenn man wirklich merkt, heute das wird nichts, also es ist wirklich Stimme, ist komplett weg, dann hat das auch seine Grenzen natürlich.
Hat dann auch keinen Sinn.
Absolut.
Genau.
Für alle Seiten nicht, für alle selber schon gar nicht.
Genau, und ich finde, man hat auch die Verantwortung, dass man sagt, wenn ich jetzt ansteckend bin, komme ich natürlich, also muss ich sagen, ich möchte meine Kolleginnen auch nicht gefährden.
Absolut.
Aber eben natürlich, wenn man einfach merkt, heute ist ein bisschen angeschlagen, dann ist es möglich natürlich, ja. Und dann hat man seine Gesangstechnik und seine Tricks, die man da einsetzt, ja.
Es klingt ja alles so energetisch, so fröhlich und dergleichen, aber was sind Momente, wo ihr nachdenklich werdet in diesem Beruf? Also ihr lebt von einem Engagement aufs andere. Es ist nicht der höchstbezahlte Beruf, also das ist ja wirklich, nicht umsonst spricht man wirklich sehr notwendigerweise von Fair-Pay-Regeln, weil ihr halt von einem Engagement zum anderen, es gibt kein 13., kein 14. Monatsgehalt, weil man einfach am freien Markt ist, wie es so blöd heißt. Aber auch so, hier gibt es glücklicherweise, wie wir, glaube ich, wirklich merken, eine sehr vertrauensvolle und auch eine sehr gute Ensemblestimmung untereinander. Aber was kann auch Sorgen machen?
Also wenn man natürlich freischaffend ist, wie wir das sind, ist natürlich immer, was kommt. Und man weiß halt auch nicht, wann es kommt. Also bis jetzt, toi toi toi, bin ich in der Lage, dass immer was gekommen ist, aber man hat halt trotzdem immer diese Angst, was ist jetzt, wenn ich 1-2 Jahre kein Engagement bekomme, man weiß es ja nicht. Das ist, glaube ich, schon immer so diese Grundexistenzangst, so, die so mitschwingt. obwohl man, finde ich, da auch so ein bisschen mehr Vertrauen haben muss, dass man das Ganze auch wirklich, dass man sich das nicht so vermiesen lässt dann davon, weil man weiß es eben nicht. Das kann super laufen und selbst wenn ich einen Job nach dem nächsten habe, kann es auch schnell wieder vorbei sein. Also genau. Also die Unsicherheit, natürlich hat dieser Job, aber es ist natürlich auch immer abhängig. Bei den einen läuft es besser, bei den anderen läuft es schlechter und dann wieder andersrum und ja.
Genau. Also du lässt es dich nicht vermiesen?
Ich versuche es mir nicht vermiesen zu lassen, weil dann, ja, ja, weil dann ist es natürlich auch, kann man sich auch sehr reinsteigern natürlich. Mhm. Ja.
Genau. Ja, irgendwo vielleicht eh so die Gelassenheit in der Unsicherheit zu finden.
Genau.
Das ist ja voll, das ist eigentlich...
Erst recht, wo du jetzt ja ganz...
Voll, für mich ist das ganz...
Jahren quasi in diesem Beruf.
Absolut, für mich ist das alles immer noch so, so neu vieles. Ich habe auch viele so erste Male so im Beruf jetzt, einfach weil ich eben, wie gesagt, eben erst letzten Juni aus der Uni draußen bin. Also für mich beginnt so das ganze Arbeitsleben, also jetzt so das, ich habe auch schon während der Uni auch immer mal wieder so, also auch da schon Projekte gemacht und Engagements und so gehabt, aber eben so wirklich nur quasi in dem Beruf zu stehen, freischaffend, ohne Uni. Daneben ist bei mir wirklich jetzt so, das bin ich noch jetzt am Ende meines ersten Arbeitsjahres eigentlich so angekommen. Und bis jetzt, Gott sei Dank, bin ich unfassbar glücklich.
Ich war schon zweimal bei uns.
Und schon zweimal bei euch. Eben,
ja.
Wahnsinn, oder? Ja, voll. Voll kann man sagen. Nein. Nein, ist wirklich schön. Aber eben, ich versuche in dieser ganzen, genau in dieser ganzen Berufswelt, eben manchmal klappt es besser, manchmal weniger, eben weil man auch nur Mensch ist mit Ängsten und Sorgen. Ja, man versucht so mit so viel Zuversicht wie möglich vielleicht da durchzugehen. Ja.
Jetzt haben wir letzte Woche miteinander eine sehr schnelle Produktion, aber trotzdem eine sehr intensive Produktion für Kinder gemacht, eine Musikrede für Kinder. Habt ihr schon öfter für junges Publikum gearbeitet?
Ja, also ich habe tatsächlich mit drei meiner besten Freunde auch ein eigenes Musiktheater für Kinder auf die Beine gestellt vor 2 Jahren, wo ich ganz viel Spaß dran hatte und wo wir so Schulvorstellungen auch gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Also für mich ist das Format, jetzt so für Kinder zu spielen, jetzt nicht neu gewesen und hat einen ganz anderen Reiz. Also macht mir auch total viel Spaß. Kann jetzt gar nicht, also möchte ich auch gar nicht jetzt werten, was gefällt mir besser oder was schlechter. Ich finde, es ist beides wichtiges Publikum, das genauso ernst genommen werden sollte. Also Kinder sollten genauso ernst genommen werden als Publikum, finde ich, wie Erwachsene. Und ich finde, es ist beides, hat einen ganz eigenen Reiz und ist beides schön.
Ich finde diesen Satz immer so fatal, dass man sagt, dass die Kinder sind das Publikum von morgen, weil sie sind das Publikum von heute.
Mhm. Auch,
jetzt
voll.
Sind sie jetzt Publikum.
Voll, eben.
Und
ja.
Die sind das ehrlichste Publikum.
Das stimmt, ja.
Also die zeigen halt sofort, ja, wenn ihnen langweilig ist, wenn, ja, sie es nicht gut finden.
Voll.
Und
es hat so ein Klischee, das hat ja stimmt.
Ja.
Nein, das stimmt wirklich.
Aber
ja,
man spürt es auch sofort. Also wenn Kinder, ja, unruhig werden, dann stimmt irgendwas nicht. Und
ja, voll.
Das, ja, mhm. Es ist schon, ich finde das, ich liebe das für Kinder. Weil eben, weil man sofort spürt, ah, wie gehen die um oder was finden sie eben gut und nicht. Ja, schon großartig, ja.
Von den Kindern wegkommend, so in die letzte Kurve von uns, unserem Gespräch, das Publikum applaudiert euch ja immer. Ich habe letzte Woche mal irgendwann den Satz gehört, weil ein Publikum wirklich so ein vollkommenes Feierpublikum war. Das wollte ab dem ersten Moment eine Show haben. Bewertet ihr auch das Publikum? Und ist das, wenn auch gefährlich, weil wenn man jetzt ein Feierpublikum hat, dann hat man vielleicht ein sehr gutes, aber das ist stiller. Was ist mit denen los? Irritiert das manchmal auch? Also wie
schon
funktioniert für euch der Dialog mit dem Publikum, ohne dass er gleich verkrüllt mit denen?
Ich finde, also man lässt sich sehr schnell verunsichern, glaube ich, weil das eine Publikum ist von Anfang an sehr laut. Und man geht sofort davon aus, sobald laut ist, finden sie es toll. Und die eher ruhig sind, denkt man immer sofort, denen gefällt es nicht. Und es ist so unterschiedlich. Es gibt ein Publikum, du hörst gar nichts 2 Stunden und am Schluss die stehen und brüllen. Man darf sich da gar nicht irritieren lassen. Weil einfach jeder Mensch regiert ja anders. Und manche finden es wahnsinnig lustig und lachen einfach nicht sehr laut. Manche lachen sehr laut. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich finde, man darf sich nicht so Man darf sich nicht abhängig machen von der Reaktion vom Publikum. Ne?
Voll. Ja. Also ich stimme da dem Lukas eh voll zu, aber eben auch jedes Publikum als das anzunehmen, eben, also die Energie anzunehmen von dem Publikum, glaube ich, ist auch wichtig, dass heute da ist und eben es nicht zu bewerten,
genau.
Sondern dann einfach neutral reinzugehen, trotzdem natürlich, ist glaube ich unser beider Anspruch, immer sein Bestes zu geben und eben du merkst dann trotzdem auch, je nachdem natürlich auch, wie viel Einsicht du aufs Publikum hast, also ob du manchmal bei gewissen Lichtstimmungen siehst du das Publikum besser von der Bühne und manchmal ein bisschen schlechter, aber manchmal siehst du dann auch in den ruhigeren Gesichtern, wenn man das so sagen kann, dann trotzdem so ein Schmunzeln oder nur weil es eben ruhiger ist, heißt es nicht automatisch, dass es deswegen nicht gefällt. Und das muss man dann sich auch, finde ich, immer wieder zu Gemüte führen.
Ja, mir geht es ja so, dass ich, wenn ich zum Beispiel auch im Kabarett bin oder Komödien sehe, lache ich oft nicht, was ganz komisch ist, weil es eigentlich zum Lachen ist, aber ich möchte nichts überhören.
Ja. Ich weiß so schnell,
dass ja.
Alles. Ah, ist lustig. Aber, ja. Aber wenn eine Pointe nach der anderen kommt, überhöre ich möglicherweise eine. Und da ist zum Beispiel eben, da können manche vielleicht glauben, es gibt einen Satz beim Josef Vater, wenn du es lustig findest, informier dein Gesicht darüber. Aber manchmal ist es einfach wirklich so, auch das Staunen. Vielleicht als Abschlussfrage für dieses so schöne, strahlende Gespräch mit euch. Was wünscht ihr euch von diesem Beruf? Also was sollte sich vielleicht auch sogar eine Spur zum Angenehmeren entwickeln in den Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Wo seht ihr auch ein bisschen Luft nach oben? Seid ihr hoffentlich immer respektvoll behandelt worden? Was ist so eure Sehnsucht auch, die jetzt nicht nur eine persönliche, also natürlich eine subjektive persönliche ist, aber die einfach auch dieses künstlerische Leben einfach auch weiterhin als ein so anstrebenswertes Ziel sein lässt?
Also mir ist wichtig, dass ich einfach, dass man nie stehen bleibt künstlerisch, dass man immer mit den Herausforderungen wächst. Und mein Wunsch ist auch, man ist natürlich sehr oft sehr, wird sehr limitiert auf seinen Typ, was man mitbringt. So. Und da spielt man natürlich meistens eher Typen, die einem eher ähnlicher sind. Und das ist mein Wunsch, dass man viel auch Figuren spielen darf, die eben gar nichts mit mir zu tun haben. Und das ist halt das Spannendste für mich und für viele Kolleginnen natürlich auch. Und dass man einfach nie stehen bleibt, dass man einfach mit jeder Produktion immer was mitnimmt und was lernt und auch mal irgendwie vor einer Wand steht und sagt, Gott, wie mache ich das jetzt? Aber ja, das finde ich, dieses weil wächst so künstlerisch an den Aufgaben dann. Und das hoffe ich, dass das so weitergeht. Ja,
also ich wünsche mir einfach total, das habe ich auch, glaube ich, schon sehr lange gesagt, dass ich wirklich von diesem Beruf leben darf. Ich liebe den wirklich mit jeder Zelle meines Körpers, auch wenn er manchmal wirklich anstrengend ist dazwischen. Aber ich wollte nie was anderes. Ich wollte wirklich, seit ich klein bin, Musical-Darstellerin werden. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar, unfassbar dankbar, dass ich jetzt gerade momentan in meinem ersten Arbeitsjahr stehe und diesen Beruf gerade hauptberuflich machen darf. Und wenn ich damit und mit dieser Leidenschaft, die ich in mir trage, dass ich die, wenn ich die weitergeben darf ans Publikum, an Mitkollegen und Kolleginnen, an vielleicht zukünftige Darsteller und Darstellerinnen, die dann jetzt in den nächsten Generationen heranwachsen, dann ist das wirklich für mich sehr, sehr, sehr viel wert, weil ich diesen Beruf wirklich liebe mit allem, was dazugehört und ich hoffentlich das sehr, sehr lange machen darf.
Ja, da bedanke ich mich sehr für dieses Gespräch. Du hast vorher gesagt, Lukas, dass du dir manchmal die Latte so hoch oder vielleicht zu hoch legst.
Ja.
Ich habe euch beide als ziemliche Perfektionisten und Perfektionistinnen kennengelernt. Also es gibt eine Nummer, Victoria, die liebe ich und du sagst mir, ich weiß nicht, ob ich da am Punkt bin. Das finde ich so spannend, dass ihr euch die Latte immer so hoch legt, das ist einer meiner Wahlsprüche, dass man auch selbst, wenn man sie nicht überspringt, mit aufrechten Gang unten durchgehen kann, weil sonst ist sie einfach zu niedrig. Und ich wünsche euch, dass ihr jene Herausforderungen und auch nicht nur klassische Typbesetzungen habt, sondern dass ihr auch manchmal das Gegenteil von dem spielen könnt, was ihr seid. Ich wünsche euch viele Bösewichter und viele Unfreundlichkeiten, dass ihr das auf die Bühne weil es gibt selten so strahlende Menschen wie euch. Oh, vielen Dank.
Dankeschön.
Ich hoffe, man hört das auch. Man hört auch dieses Lächeln, glaube ich. Und ja, schön, dass Sie zugehört haben. Schön, dass ihr mit uns gesprochen habt. Wir werden uns hier sicher wieder hören, in Melk auch sicher wieder sehen, weil auch wenn wir nicht wissen, wie es im nächsten Jahr weitergeht, ist es klar, dass Sie zu uns beim Ensemble gehört. Kommen Sie dann auch zu uns, die beiden wiederzusehen. Schönen Tag noch.
Dankeschön.
Dankeschön.